Herzlich willkommen zur Folge 29 von Pile of Fame, den Podcast, wo die Videospiel-Ikonen Rainer Siegel und Markus Richter sich jedes Mal in den Haufen ungespielter Videospiele graben, um zu gewährleisten, dass ihr vielleicht wissen könnt, ob, wenn ihr dasselbe Spiel in eurem Haufen findet, es ein Anblick wert ist oder vielleicht für immer vergammeln soll. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen, Rainer Siegel.
Hallo Markus, hallo liebe ZuhörerInnen. Mir fällt gerade auf, wir bräuchten eigentlich so einen Cartoon-mäßigen, so einen Vorspann eigentlich so. Ich stelle mir das vor wie bei The Nanny, falls sich an die Nanny noch jemand erinnert mit Fran Drescher, so Cartoons. Also ich komme von links, grab irgendwo in meinem Haufen, komme mit einem total verstaubten, vergilbten Stück Software zurück, zeigst dir, du snobistisch, wirfst es von dir, nimmst dafür ein anderes aus der Vitrine, zeigst es mir, wir prügeln uns. Ja, so habe ich mir das gedacht. Das
ist also, was, oder? Dieser Podcast ist eine Multiversität von Facetten. Reichtum. Ja, also ihr hört jetzt sozusagen das beschriebene Audio-Intro, das dieser Podcast nicht hat. Gleichzeitig wisst ihr, wie alt wir wirklich sind. Darauf wollten wir eigentlich weniger herumreiten. Aber nun, wie es so ist mit Menschen in unserem Alter, das ist.
Ich wollte mit Buster Keaton beginnen, aber dann habe ich mir gedacht, nehmen wir doch was Modernes. Das kennen die Kids ja nicht mehr so, wenn ohne Ton und so.
Was Modernes. Gut. nachdem mir Rainer die Sendungsvorbereitung gefaxt hat, können wir dann vielleicht auch zum Punkt kommen. Und der Punkt an dieser Stelle ist, dass wir uns heute gegenseitig ins Gesicht schießen.
Ja, das wollen wir öfter ja eigentlich, muss man sagen. Aber diesmal End in the Game, wie das so schön heißt. Nein, wir haben zwei First-Person-Shooter, Ikonen ist übertrieben, First-Person-Shooter-Geheimtipps oder Altlasten,
also so
zwischen Geheimtipp und Altlasten,
okay.
Kann man sagen.
Okay.
Ja. Ja, und zwar, ich habe mitgenommen Painkiller Hell and Damnation und du hast
ein bisschen so... Ich habe Call of URS Gunslinger.
Juarez!
Genau. Juarez! Ich hätte es besser wissen sollen, weil ich nämlich, es gibt einen Hip-Hop Guy, den ich sehr mag, dessen Namen ich jetzt auch vergessen habe. Aber der hat ein Lied, egal. Anyways.
Juarez ist ja ein Ort an der Grenze zwischen, ich glaube, eben Mexiko und...
Genau
und
davon singt er nämlich.
Arizona, ja, genau. Einer der Orte mit der höchsten Frauenmordrate weltweit übrigens. Ja.
Toll. Wieder was gelernt. Schönes Framing, schönes Setting für diese Folge. Herzlichen Dank. Also apropos Mord und Totschlag, erklär doch erstmal kurz, worum es in deinem Spiel inhaltlich geht.
Nein, Painkiller ist eine kleine Marke, kann man schon sagen eigentlich. Das war Anfang der Nullerjahre, also 2004 ist, glaube ich, Painkiller 1 herausgekommen. Und man kann sagen, die Geschichte ist, ja, so, also, es ist, ich bin gestorben, ich bin der Hitman des Teufels geworden, ich bin im Jenseits, ich bin so ein Schlachtertyp, so mit Lederjacke und Stiefeln und ja, so wie Menschen, die so unzufrieden auf den Aborten an Fernfahrer Tankstellen rumstehen. Das ist ungefähr die Hauptfigur von Painkiller immer schon gewesen. Also ein grundsympathischer Mensch, leider schon gestorben, wie gesagt, im Jenseits. Und der Teufel selbst, oder ist es der Tod selbst, irgendeine metaphysische Figur, sagt, Junge, ich habe vergessen, wie er heißt, Shooty McShotface, du bist der härteste Motherfucker auf diesem Planeten, mach doch mal diese ganzen Dämonen für mich alle, dann kriegst du nachher irgendwas.
Und es genau ist das ist auch David, es ist in deinem Spiel der Tod. Okay, und es ist in diesem Fall das wieder...
Nein, Daniel ist es. Ich habe die Wikipedia jetzt gefragt.
Daniel, es ist der Tod und es ist in deinem Fall das Versprechen, dass er Catherine... Also er formuliert es sozusagen
genau,
auf so eine Art
und Weise.
Genau,
das habe ich doch genauso gesagt, gerade Richter. Ja, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Genau. Also, das ist, man muss los und schießen. Also, das ist jetzt die Grundvoraussetzung für das Ganze. Und ihr hört es schon, ihr seht es schon, das Spiel ist von Shakespeare'scher Dramatik und wirklich die Figuren sind wirklich... bis ins Detail ausgezeichnete flawed Heroes allesamt. Nein. Es ist alles ein Abziehbild von vorn bis hinten. Also wir sind der Mann mit der Schrotflinte und mit den ganzen anderen lustigen Waffen. Und wir schießen alles über den Haufen, was nicht bei eins auf den Bäumen ist.
Nee, man muss aber, also ich habe es ja nur kurz gespielt, ja, aber also korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber es gibt ja sozusagen, es gibt ja Spiele, die haben eine Spielmechanik und dann gibt's Geschichte sozusagen als Einkleidung dessen. Und das gibt's ja in verschiedenen Qualitätsstufen. Und also du kannst ja sagen, also die Geschichte ist tatsächlich sozusagen eine hingebaute Welt. Und dann kannst du sagen, die Geschichte ist ein Potemkinsches Dorf. Und dann kannst du sagen, die Geschichte ist eher so eine bemalte Leinwand. Und dann kannst du sagen, die Geschichte ist eine schlechte Fotokopie von einer gemalten Leinwand, die man kurz vor die Kamera hält. Und da würde ich Painkiller Hell and Damnation einordnen.
Es ist vollkommen egal in Wirklichkeit. Das ist eigentlich der Punkt. Es ist egal, ob das jetzt Daniel oder David oder John oder Kurt ist, der da alles kurz und klein schießt. Denn, Ja, das Schießen ist ganz okay eigentlich, kann man sagen. Es geht gegen böse Dämonen, die schauen aus wie Ritter, Mönche, Roboter, riesige Käfer, keine Ahnung, alles, was euch einfällt irgendwie, alles auch in ähnlicher Konsequenz und Konsistenz zusammengeschmissen. Das war immer schon so in Painkiller und jetzt ist Painkiller Hell and Damnation, genau 10 Jahre alt, von 2012. Das sagt euch, wenn ihr aufgepasst habt, was ist in den 8 Jahren seit Painkiller 1 passiert bis Hell and Damnation? Und jetzt wird's kompliziert, weil Painkiller Hell and Damnation ist ein Remake einerseits und eine Fortsetzung andererseits von Painkiller. Wie geht das, Rainer, fragt ihr jetzt wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung.
Niemand fragt sie das.
Mache ich das für euch? Aber ja, es ist ein Remake einerseits des ersten Painkillers. Das war ja damals, als 2012 Hell into Nation rausgekommen ist, auch schon ja leicht angegraut und angejaht. Nicht nur in Sachen Gameplay, das auch, sondern auch grafisch. Hell into Nation hat das Ganze so ein bisschen so in die 10er-Jahre gehoben, grafisch. Und hat, soweit ich das verstanden habe, einerseits eben das Original Painkiller quasi remade und wieder hier im neuen Glanz auf die Bildschirme gebracht und gleichzeitig auch ein DLC davon, The Battle Out of Hell oder so.
Ich muss kurz fragen, liest du gerade einfach den Wikipedia-Artikel vor oder interessiert dich das wirklich? Weil es gibt so Spiele, wo ich wirklich so denke, die fange ich an, denke ich so, I don't care at all. So, für mich das Berichtenswerte zu Hell and Damnation oder beziehungsweise das Interessante für mich, was ich gerne von dir jetzt wissen würde, ist, weil es ist ja dein Spiel, ich habe nur kurz reingeguckt, ist.
Ja, ja.
Und also nicht um ein Klischee zu bemühen, aber es kommt mir vor wie ein Roguelike, weil man fängt an, Leute ins Gesicht zu schießen und dann kann man so Tarotkarten freischalten, die irgendwie die Figur aufmöbeln. Und die Aufgabe des Spiels ist ja, dass man irgendwie, ich glaube, 7000 Seelen sammeln muss. Seelen sind das, was die Gegner fallen lassen, wenn sie sterben. Meine Frage, muss man diese 7000 Seelen in dem einen Durchlauf machen? Oder ist es literally, wenn du stirbst, Rebirth, aber du behältst diese Tarotkarten und es ist dann incremental roguelike?
Ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich weiß es nicht, weil ich hab's nicht, ich habe nicht 7000 Seelen gesammelt, weil ich mir...
Aber bist du gestorben?
Ich bin eingenickt. Ja, ich bin auch gestorben hin und wieder mal.
Ja, was passiert dann?
Ich glaube, es ist eigentlich so, die Tarotkarten, also es hat wirklich mit Roguelikes zur Abwechslung mal überhaupt gar nichts zu tun, sondern es ist so, man kriegt gewisse Karten als Belohnung für Achievements in den Levels. Sprich, wenn man diesen Level in unter 5 Minuten vollendet hat, bekommt man diese eine spezielle Tarotkarte. Die Tarotkarten kann man aktivieren am Beginn des Levels, das sind eigentlich passive
und aktive Skills. Bleiben die Tarotkarten ja, über den Tod?
Genau,
Also doch incremental. Es ist nicht Roguelike.
Nein, es ist nichts incremental, sondern es ist einfach Safe Game. Das heißt, es ist dazwischen, du versuchst den Level, dann stirbst du, dann versuchst du ihn nochmal, es ist egal. Also du kannst alle Levels, die du einmal gespielt hast, wieder starten und du kannst versuchen, dir eben da eigentlich ähnlich wie bei deinem Spiel nachher, das heißt, die Levels sind eigentlich auch ja in gewisser Weise so Schießbuden, in die du öfter reingehen kannst, sobald du sie einmal freigeschaltet hast. Das heißt, du kannst nicht vorausgreifen, aber du kannst immer alle Levels wieder replayen, soweit ich das gesehen habe. Und dann kannst du versuchen, eben da die letzten Tarotkarten auch noch freizustellen. Schaffst du es in diesem Level tatsächlich, jeden einzelnen Gegner aufzuspüren, auch den einen im Secret Room, den du beim ersten Durchgang nicht geschafft hast? Versuch's nochmal, dann schaffst du es vielleicht. Dann kriegst du diese Karte. Findest du eben, das ist das, ich finde ja, eine der großen vergessenen Tugenden der frühen First-Person-Shooter-Ära ist ja das Level-Design, wo eben ganz viele tolle Secrets, ganz absurde, überall immer versteckt waren. Das ist schon eine Tradition seit Doom eigentlich, kann man sagen. Ich glaube sogar Wolfenstein 3D wahrscheinlich, da gab es das auch. Und das gibt's eben auch bei Painkiller, das ist eben da seinen Wurzeln recht treu. Und das gibt dem Ganzen ein bisschen Beständigkeit, weil man kann sagen, okay, beim ersten Mal durchspielen, ich habe es geschafft, es war nicht so wahnsinnig schwer, aber wo sind jetzt diese 3 Secrets, die ich übersehen habe? Dann kann man alles nochmal durchsuchen, dann schieße ich hier auf dieses eine Gemälde, dann geht hinter meine Tür auf etc. Das heißt, das ist bei diesem Spiel eben
aber auch so. Zur Core-Game-Loop, das ist doch sozusagen Horden von Monster rennen auf dich zu, du schießt sie tot. Es ist nichts weiter.
Nein, es ist kein Horde-Arena-Shooter, sondern du gehst schon von Levelabschnitt zu Levelabschnitt. Nein, sondern du musst durch den Level gehen. Also es ist nicht
also keine der, Arena. Also der Unterschied, den du gerade machst, der scheint mir sehr akademisch, weil für mich kam mir so vor, ein Levelabschnitt ist deine Arena, da kommen halt 1000 Monster, die schießt du tot, dann gehst du zum nächsten Levelabschnitt.
Ja, die Grenze ist fließend, also es ist Doom. Also Doom 2016 macht's ja ähnlich, aber es ist auch kein Arena-Shooter in dem Sinn, weil die Levels eben nicht nur ausschließlich Arenen sind, sondern auch mit Schläuchen verbunden sind, in denen auch gekämpft wird. Ein klassischer, reiner Arena-Shooter wäre jetzt, würde ich fast sagen, oder klassischer, Serious Sam zum Beispiel, wo du wirklich diese riesengroßen Arenen betrittst und dann kommen eben 5000 wilde Kamikaze-Bomber auf dich
also,
zugelaufen.
Also ein akademischer Unterschied, möchte ich sagen.
Ein akademischer Unterschied, du hast vollkommen recht. Das ist so bei diesem Spiel und es geht eben auch wirklich eher nur um die Kinetik, muss man sagen. Das heißt, ich habe mir ein lustiges Ding aufgeschrieben, was ich unbedingt anbringen wollte. Ein Gag, jetzt kommt ein Gag, passt auf, Kinder. Ich habe gesagt, ich bin so viel rückwärts gelaufen bei Painkill Hell Emptination, mehr als die deutsche Anti-Atom-Bewegung. Sicker. So, ich warte jetzt auf
grünendes Gelächter. Also ich muss wirklich, also vielleicht müsst ihr, liebe HörerInnen, mal mit Herrn Peschke reden. Aber es ist ja offizieller Auftrag, dass wir nicht mit Sounddesign arbeiten. Aber was hätte ich drum gegeben, jetzt das Knöpfchen zu drucken und so, die Crickets einzuspielen?
Nee, egal, jedenfalls, ich bin in diesem Shooter bin ich wahnsinnig viel rückwärts gelaufen und dazu ist mir kein Gag eingefallen. Ich bin auch ganz viel Bunny gehoppt. Kannst du dich noch an Bunny Hopping erinnern?
Bunny Hopping, ja, Unreal Tournament,
ja,
das waren
mehr.
Noch Zeiten.
Heute macht das keiner mehr, also falls ihr spät geboren seid, also vor 2010, früh geboren, meine ich, egal, dann wisst ihr das nicht mehr, weil das gibt's heutzutage ja kaum mehr, aber früher gab's das tatsächlich in den ganzen Shootern von Quake aufwärts. Wenn man gelaufen ist in eine Richtung, sprich die Shift-Taste gedrückt hat und nach vorne, und dann in regelmäßigen Abständen gesprungen ist durch Betätigen der Space-Taste als Maus- und Keyboard-Spieler, dann konnte man das genauso timen, dass man jedes Mal, wenn man aufgekommen ist, wieder Space gedrückt hat, dass man da auf absurde Weise, weil eben die Engine des Spiels, die Physik-Engine, das so gewollt hat, immer schneller wurde. Das heißt, das Bunny-Hopping, also wie das Häschen zu hoppeln, war tatsächlich eine viel effizientere und schnellere Methode, um den Level zu durchqueren, als einfach nur mit der Run-Taste geradeaus zu drücken. Und ich bin so viel Bunny gehoppt und ich muss sagen, es war großartig. Wirklich. Also ich hatte solche Freude beim Bunnyhoppen.
Mit diesem Ausblick in die Geschichte gehen wir noch einen Schritt weiter zurück in die Hintergrundstory von Call of Juarez. Ganzlinge. Der vierte Teil einer Spielereihe. Call of Juarez, tatsächlich. Und es geht um, Achtung, der Charakter hat hier einen Namen, der, könnte man meinen, auch eine Rolle spielt. Silas Greaves.
Silas, ja.
Ein alter Cowboy, der sich in einer Taverne setzt und Geschichten erzählt. Geschichten vom Leben, Geschichten von seinen Heldentaten, Geschichten von seinem...
Alter Kopfgeldjäger müssen wir noch ein bisschen...
Und das funktioniert dann so, also die Geschichten sind dann, ich sag's an dieser Stelle mal so, auch wenn Herr Rainer Siegel vielleicht widersprechen möchte im akademischen Ding, man wird in, also eine Geschichte ist immer eine Arena, oder vielleicht eher ein Schlauchlevel. Naja, eher ein Schlauchlevel. Ein Schlauchlevel, ein sehr lineares Schlauchlevel, wo man durchgeht und dann sozusagen Leute erschießt. Und diese Schlauchlevel haben die, also sind sozusagen so klassische Western-Dinger. Die verlassene Mühle, die verlassene Stadt, die Felsenschlucht, in der Überfälle kommen und so weiter und so fort. Und die Besonderheit, also der Kniff, den sie das Spiel hier ausdenken, auf den es auch sehr stolz ist, ist, man hört diese Geschichte erzählt von dem Älteren, während man sein jüngeres Selbst spielt. Die stimmt aber nicht immer so, wie er sie erzählt. Und darauf wird er manchmal auch hingewiesen. Oder es ist auch manchmal umgedreht, dass die Leute sagen, hey, war das nicht so und so? Und er sagt dann, nein, es war so und so. Was dann passiert ist, im Spiel spult der Level dann manchmal zurück. Also ein Ding zum Beispiel ist, da sagt er, ich stand in dieser Schlucht und auf einmal wurde ich von blutrünstigen Apachen angegriffen. Und dann irgendjemand sagt so, hä, da gab's doch gar keine Apachen, was ist, also, er sagt nicht, was ist das für ein Quatsch, aber so vorsichtig skeptisch wird nachgefragt. Also, nein, da habt ihr mich missverstanden. Ich habe gesagt, von Cowboys, die aussehen wie Apachen, Levelspul zurück, die Figuren, man sieht das wirklich, werden ersetzt durch so, und so wird dir diese Geschichte erzählt, und dann erlebt man halt so eine nondescript Cowboy Story. Und das ist das Spiel. Also das Spiel ist wirklich, man hat so verschiedene Waffen, die aber nicht wirklich verschiedene Spielweisen. Also es ist nicht sozusagen Longshot, also irgendwie Snipern oder vielleicht mal ein bisschen Schleichen, sondern es ist in der Regel sind es verschiedene Variationen von möglichst schnell zu den Gegnern kommen und die ins Gesicht schießen.
Es ist eine Schießbude.
Es ist eine Schießbude. Und ich gucke gerade sozusagen so ein bisschen auf den Timer unseres Podcasts, überlege, hätte ich noch mehr vorbereiten sollen, weil eigentlich kommt für mich jetzt schon der Punkt des Fazits und der ist tatsächlich für beide Spiele gleich.
Nein, bei mir nicht. Okay. Nein, das machen wir noch nicht. Ich möchte nämlich noch ein bisschen was über Call of Juarez Ganzlinger sagen. Du hast das jetzt so abgetan, als wäre das nur der Gimmick. Ich finde das tatsächlich, das ist eine großartige Leistung dieses Spiels, dieser unzuverlässige Erzähler, der wirklich da aus dem Off mehr oder weniger sein Leben erzählt und wir spielen das nach. Das gibt wirklich immer wieder so wahnsinnig tolle Gags. Also man steht in dem Level und dann sagt, ja, und ich bin
also
in die Dächer geflüchtet.
Unsere Vorstellung davon, was ein toller Gag ist, differs wildly, muss ich an dieser Stelle sagen.
Ja, das kann schon sein. Aber ich habe das damals, also ich habe es 2015, als es, glaube ich, rausgekommen ist, ich habe es wirklich dafür gefeiert, dass es tatsächlich eben im Unterschied
wichtiger
zu den ganzen
Punkt.
Anderen.
Aber das ist der wichtige, also A kam 2013 raus, aber okay. Aber ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Ich beurteile es aus der heutigen Perspektive. Und du aus deiner nostalgischen Erinnerung.
Ich habe es sogar wieder gespielt nochmal. Und ich muss sagen, ich finde, erstens, ich war überrascht, es sieht immer noch ganz geil aus eigentlich, findest du nicht? Es ist eine Engine, die es heute nicht mehr gibt. Ich habe es jetzt nicht, wie heißt.
Okay.
Infinity Engine, glaube ich, oder so. Egal. Jedenfalls, es sieht eigentlich noch sehr anständig aus, muss ich sagen. Also es ist jetzt kein Red Dead Redemption 2 oder so, aber man kann es durchaus noch spielen. Ist bei Painkiller eigentlich ähnlich. Sieht auch brauchbar, sagen wir mal so. Aber nicht so toll.
Nee, das würde ich nicht. Also Painkiller, also Ganzlinger ist, wenn du sozusagen, wenn du es kontextlos servieren würdest, wäre Ganzlinger sozusagen so, würde man sagen, aha, Cell-Shading, das ist ja gerade gar nicht so, oh, das sieht ganz okay aus.
Ja, genau.
Während
ja.
man bei Painkiller schon, da sieht man eindeutig, das ist ein altes Spiel.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Jedenfalls, es ist, Ganzlinger, finde ich, sieht immer noch anständig aus und ich finde tatsächlich, sowas passiert nicht so häufig. Also einen Erzähler, der während du spielst, mehr oder weniger das Spiel erzählt, das kenne ich eigentlich ausschließlich noch von Bastion. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Supergiant Games, die Hades-Macher, ich glaube, das war ihr erstes Spiel 2011, da gab's auch das. Da gab's einen Erzähler aus dem Off, der sagte, and the kid, he went to the edge and he went over the edge, wenn's dich runtergeworfen hat oder so ähnlich. Das heißt, das ist ein interessanter Gag, der ist hier, finde ich, aber wirklich in einzelnen Details, ich kann mich an eine Szene noch erinnern, ich glaube, da geht...
Stopp, bevor du jetzt den Faden sozusagen, es gab noch dieses eine Spiel, wo exakt das, also dem Erzähler durch die Spielmechanik widersprechend Kontext ist, von Crow.
Ja.
Wie heißt das?
Stanley Parable.
Stanley Parable, genau.
Genau, also ich würde aber schon sagen, Stanley Parable hat natürlich das zum zentralen Spielprinzip gemacht.
Ja, genau,
das ist bei Call of das ist ja nicht so. Sondern
ja, Portal ist in einer gewissen Weise auch schon, auch so grob einordnen.
Wir haben hier jetzt schon wirklich hochkarätige Vergleichsbeispiele.
Aber das unterstreicht ja nur sozusagen meinen weiteren Punkt. Nämlich, dass möglicherweise das damals ein tolles Spiel war.
Aber ich finde ja auch, es ist eben trotzdem, wie gesagt, eine Schießbude und das meine ich eigentlich wirklich durchaus positiv. Denn
nein.
Im Vergleich zu, ich schon, ja, im Vergleich zu Painkiller ist eben tatsächlich ganz, ganz starr diesem wirklich, wäre eigentlich, wenn die Grafik um ungefähr 10 Jahre schlechter wäre, oder was schlechter, eben rauere Polygone und einfach ein Stil von eher 1999 als 2010, dann wäre es eigentlich von der Struktur her ein klassischer Boomer-Shooter. Boomer-Shooter, falls ihr diesen Begriff nicht kennt, das ist eben ein Rückgriff auf die Ära der Spiele von ungefähr
90. Aber nee, das ist aber Ganzlinger überhaupt nicht.
Nein, das ist Ganzlinger nicht. Ich spreche von Painkiller jetzt gerade. Also vom Spielprinzip her, also eben von Levelaufbau, man kommt in einen Raum, dann kommen die Monster, dann schießt man sie in den Haufen. Das ist eben inzwischen eigentlich gerade schon wieder relativ hipsterig geworden, eben seit New Blood mit Dusk und mit Evil und so diese 90er Jahre wieder aufleben ließen. Also auch Quake, das zurückgekehrt ist, zum Beispiel im 25 Years Anniversary Edition. Man kommt ja jetzt schon wieder ein bisschen auf die Qualitäten dieser Sachen drauf.
Ich bin wirklich immer fasziniert, ne, weil du spinnst ja sozusagen dieses mächtige Games-Redakteurs Garn um diese beiden Spiele rum. Und das lässt dir natürlich als etwas erscheinen, was vielleicht etwas Attraktives ist. Aber ich muss sagen, für mich waren beide Spiele ganz deutlich verknüpft mit der Botschaft, eure Zeit ist vorbei. Ne? Also wenn wir unser Zielpublikum als etwas imaginieren, was einen Haufen voller Spiele hat, ja, also wo nicht die Frage ist, das ist das eine Spiel, kann man das nochmal angucken, sondern wo das ist, sozusagen, ich sitze in einem unendlichen Vorstand, dann ist die Zeit für diese beiden Spiele ist literally dabei. Also Painkiller kann man wirklich rückstandslos durch ein beliebiges aktuelles Doom ersetzen und man wird nichts vermissen. Das ist natürlich nicht dasselbe Spiel, aber es befriedigt dieselbe Motivation. Und während ich sozusagen ihm zugutehalten möchte. Ich habe gestern im Radio eine Sendung gehört über alte Gitarrenmusik. Da haben sie nur Songs gespielt aus dem Jahr 97. Und da haben sie unterschieden zwischen, das war damals ein Burner und zu Recht und das knallt heute immer noch. Und das ist halt Ganzlinger. Ganzlinger ist heute nichts, was man sich nochmal angucken muss. Also aus historischem Interesse vielleicht. Was war ein Spiel, was diese Art, der unzuverlässige Verzähler und so weiter und so fort benutzt hat? Wie sah das mal aus, dass es gut war? Ja, das hat es getan. Aber die Kombination, also man findet jetzt auch kein Spiel, was exakt das macht, ne? Also Western, Schießbude, unzuverlässiger Erzähler kriegt man nicht unbedingt in dieser Mischung. Aber kriegst du einen besseren Western? Hallo Red Dead Redemption. Kriegst du eine bessere Schießbude? Hallo Dead Space. Hallo Bulletstorm. Oder kriegst du einen besseren unzuverlässigen Erzähler? Hallo Stanley Parable. Hallo Bastion. Hallo was auch immer. Also das Spiel ist, wenn man das da hat, wenn man es im Pile of Fame hat, und das ist exakt dasselbe wie Painkiller, das ist sozusagen dann doch jetzt, ich tue es jetzt, so nein. Einfach beide nein.
Ja, ihr hört es jetzt gerade, liebe Hörerinnen, Markus Richter macht gerade das, was man eben immer machen soll, nämlich Leser- und HörerInnen-Feedback sofort umsetzen in der Sendung. Nämlich, wir haben ja letztes Mal gesagt, wie wäre es denn, wenn wir mal eine Sendung haben, wo wir gar nichts empfehlen können. Und ja, das ist vielleicht jetzt so. Aber ich widerspreche ein bisschen, weil der Markus ist
ein Sklave
des Feedbacks. Ich hingegen bin ein Rebell. Wow. Nein, mir gefällt einfach alter Scheiß. Nein, ich muss sagen,
du kannst einfach nicht Nein sagen. Du hast die Scheu davor, etwas auch mal zu verurteilen, selbst wenn es das verdient hat.
Das sind doch alles meine Babys. Nein, der Scherz ist, bei Painkiller würde ich dir absolut zustimmen. Painkiller, ja. Das hat mich zwar unterhalten, muss ich diesmal sagen, aber ich besitze durchaus diese Distanzierungsmöglichkeit von mir selbst als Person. Mhm. Es ist wirklich so, wenn man eben Lust auf diese Art von frühem Shooter-Gameplay hat, was ja eine Geschmacksentscheidung. Klar. Man kann sagen, okay, ich mag jetzt die ganzen modernen, ganze Pipapo, interessiert mich nicht, ich möchte so roh und ungeschnitten wie früher, dann kann man sich Dusk nehmen und hat mehr Spaß dran als am Painkiller Hellem Damnation. Muss ja. Ich zugeben, ist so. Aber ich würde sagen, bei Call of Juarez, Ganzlinger, ist es tatsächlich so, dass das ein Spiel ist, das auch deshalb, finde ich, auf einer modernen Festplatte noch durchaus Berechtigung hat, weil ich habe dir ja gar nicht erzählt, wofür ich es damals gefeiert habe im Jahr 2013, jetzt ist es richtig, nämlich, es ist wirklich eines der frühen Spiele gewesen, die sich wirklich mit großer Selbstverständlichkeit und Selbstbewusstsein auf ein kürzeres Format bezogen haben. Das heißt, die einzelnen Levels sind relativ kurz, also ich glaube, man kann ja wirklich in 3 bis 5 bis 10 Minuten so eine dieser Kurzerzählungen von Silas Greaves mehr oder weniger durchspielen, das ist dann ein Level. Oder man kann sich auch 3 Stunden hinsetzen oder 4 und hat dann das Spiel durchgespielt. Die Langlebigkeit, die das hat oder auch nicht, kommt eben dadurch, dass es eben dann, du kannst Skills freischalten, du hast eben auch Achievements, die du machen kannst, du kannst die Schwierigkeitsgrade anpassen, rauf, runter, wie du magst. Und das ist eben etwas, was ich damals sehr geschätzt habe und was ich damals auch hervorgehoben habe. Das ist ein Spiel, das sich in gewisser Weise an ein erwachsenes Zeitbudget richtet. Es ist hier wenig Füller drinnen, muss man sagen. Na, eigentlich schon. Das kannst du jetzt nicht abstreiten.
Also das kann ich tatsächlich nicht abstreiten.
Ja.
Und ich habe natürlich also grundsätzlich große Sympathien für Menschen, für Spiele, die ein Erwachsenenleben sozusagen mit berücksichtigen. Aber das Gameplay von Ganzlinger ist echt so unfassbar langweilig, dass es alles andere nicht aufhört. Weißt du, und das ist, glaube ich, sozusagen, das kommt bei mir noch on top. Ich hätte Ganzlinger das nachgesehen, also ich hätte, oder andersrum, ich hätte mir diese Geschichte vielleicht tatsächlich so, weißt du, so, es ist klassischer Western, aber meine Güte, ey, kann man sich vielleicht angucken. Aber was du sozusagen als nette 5-Minuten-Häppchen beschreibst, ist für mich vom Gameplay her so einfallslos, dass es Arbeit ist. Also ich hätte mir, also ungelogen, lieber die Zusammenfassung in Cutscenes angeguckt oder ein Let's Play, als das selber zu spielen, weil es ist echt nicht interessant.
Ja, das ist jetzt natürlich eine Frage, welche Shooter findest du interessant jetzt noch eigentlich? Findest du aktuell noch Shooter interessant? Ich komme nämlich für mich
dazu. Nee, ich habe mit großem Genuss damals Unreal Tournament oder einen Half-Life oder was auch immer gespielt. Ich habe jetzt auch die Doom-Reboots irgendwie sehr, sehr gerne gespielt. Also ich bin für die Art von Shooter zugänglich, aber das ist ja eben ein Rail-Shooter, ne? Das ist ja sozusagen die, also
ja,
die, no, die
no, 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 no.
Doch,
ja.
Schon.
Also ja, Rail-Shooter ist House of the Dead zum Beispiel.
Du kannst dich, naja, nicht, also auch hier Spiele. Sozusagen, du kannst die Figur bewegen, technisch gesehen, praktisch spielt es aber kaum eine Rolle.
Ja, es ist wie Call of Duty in diesem Zusammenhang. Also es geht immer voran, vorne sind die Gegner, dann wird geschossen und wenn die alle weg sind, kannst du weiter voranrücken.
Es ist,
also, das unterscheidet sich jetzt nicht so groß vom modernen 0815-Shooter.
Aber auch die sind im Gameplay geschickter inszeniert. Also ich habe jetzt lange kein Call of Duty mehr gespielt, aber sozusagen die letzten Military-Shooter, die ich gespielt habe, ich kann dem Gameplay, also wie gesagt, ne, bei der Geschichte kann man drüber reden, aber dem Gameplay, ich kann dem wirklich nichts abgewinnen.
Ja, ich kann es auch nicht fundamental widersprechen, ist wahrscheinlich eine Geschmacksfrage, das kann man natürlich immer sagen, aber in dem Fall ist es wirklich so, ich habe es eben auch nochmal angespielt und ich war eben zum ersten Mal angetan, wie gut es sich gehalten hat, weil es auch doch schon wieder fast 10 Jahre alt ist, also 9 Jahre konkret. Und zum Zweiten, ich hatte doch ein bisschen Lust, das wieder zu spielen und vielleicht doch durchaus, ich hatte ja bei beiden Spielen dieses Mal eigentlich so das Gefühl, das Ganze ist Zuckerwatte fürs Gehirn eigentlich. Das ist nicht anspruchsvoll in dem Sinn. Es sind auch wirklich beide Spiele nicht schwierig, würde ich sagen, oder ich bin einfach so ein unfassbar geiler Shooter-Styler. Möglicherweise ist das so, ich weiß es nicht. Ich kann das von mir nicht sagen. Nein, es ist wirklich nicht schwer. Also wenn man es auf normalen Schwierigkeitsgrad spielt, ist man sowohl bei Painkiller als auch bei Call of Juarez wirklich, man läuft so durch, muss man
also
sagen. Die Herausforderung kommt bei den höheren Schwierigkeiten.
Rainer, ja. Jetzt komm noch mal zum Punkt und sag, willst du wirklich beiden Spielen einen Daumen hoch geben?
Nein. Auf keinen Fall. Nein, ich würde auch sagen, Painkiller, das habe ich vorher schon gesagt, wenn man diese Art von Gameplay mag, soll man doch Painkiller liegen lassen und stattdessen lieber das spielen.
Weißt du, ich würde immer sagen, also wirklich, wenn sich die prächtigen Männer dieser Welt so ein Beispiel an dir nehmen würden und ab und zu mal hinterfragen würden, ob es Sinn macht, eine starke Meinung zu haben, dann wäre diese Welt ein besserer Ort. Having said that, ich würde mir manchmal wünschen, dass du doch mehr Mut hast zu sagen, dieses Spiel muss nicht auf den Pile of Fame.
Es muss nicht auf den Pile of Fame. Aha. Es ist so, dass mein persönlicher Geschmack jetzt das Ganze nicht so verdammen kann, wie es vielleicht angemessen ist. Aber interessant, ich habe jetzt eine interessante Statistik von dir jetzt, oder das kann ich einfließen und dann sagen, Richter hat gesagt, ich habe nicht starke Meinungen. Also kann das alles. Also ich bin zu subtil für diese Welt, das muss ich mir merken. Okay. Nein, und ich würde sagen, aber bei Gunslinger ist es doch tatsächlich so, dass ich sagen würde, vielleicht siehst du das auch anders, aber ich würde sagen, aus historischem Interesse, wenn ich es auf dem Pile of Fame schon habe, hör mal zu, wenn ich es auf meinem Pile of Shame habe. Genau. Wenn es auf meinem Pile of Shame liegt, würde ich sagen, und euch interessieren Shooter und ihr habt gerade keine Lust, nochmal Halo Dingsbums durchzuspielen oder das neue Call of Duty um 197 € zu kaufen oder was das heutzutage kostet, installiert es doch mal, seht es euch an. Wie gesagt, der Vorteil daran ist, auch nach 20 Minuten habt ihr schon eine Meinung dazu und 20 Minuten lang unterhält
es ist literally, was ich vorhin gesagt habe, aus historischem Interesse kann man das spielen, genau. Aber als Spiel muss man es nicht spielen.
Man muss nicht. Also wenn das jetzt mehr oder weniger die Low Bar ist, über die wir drüber sprechen müssen, muss man diese beiden Spiele spielen?
Nein.
Ich würde sagen, Gunslinger krallt sich so eher noch so an das Stockerl und kommt vielleicht so mit der Nase drüber irgendwie.
Nein.
Ja, Painkiller eher nicht, aber ja. Nein. Gut, eigentlich können wir sagen, es sind beide nicht.
Aha. Nicht. Ah. Ja. Ah. Ja. Ich bin Rainer Siegels Cancel Culture quasi. Jetzt habe ich ihn so lange belatschert, bis er es gesagt hat.
Das wird man wohl noch nicht mehr, das wird man wohl noch spielen dürfen.
Also in diesem Sinne verabschieden wir uns und entlassen euch wieder in die scheuliche Welt da draußen. Jetzt habt ihr 2 Videospiele weniger, die ihr nicht spielen könnt. Das tut uns leid, dass es diesmal so gekommen ist. Aber manchmal.
Das ist unser Service für euch. Ihr habt jetzt Freizeit.
So sieht's aus. Macht damit was Gutes. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss.